I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayats.
Hi, frohes Neues. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht ins neue Jahr 2021. Herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich gebe alles, damit ihr was habt, worauf ihr euch freuen könnt. Also ich muss sagen, ich bin selbst bei dem einen oder anderen schon ganz aufgeregt. Was mache ich heute mit euch? Also, als erstes gibt's wie immer die Sinclair News. Was erwartet uns Schönes in den nächsten Wochen und Monaten? Dann die Romanvorschau. Und dann, und darauf freue ich mich richtig doll, spreche ich mit Thomas Williams, der nächste Woche sein Sinclair-Roman-Debüt gibt mit seinem ersten Gastroman Im Bann der Hexe. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Thomas hat im vorletzten November auf der Sinclair Night den Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen. Jetzt also sein allererster Gastroman, wir sprechen gleich drüber. Dann lasse ich euch in die Hörspielfolge 143 reinhören. Der unheimliche Shaolin heißt die, eine Hammer. Folge übrigens, also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und zum Schluss spreche ich noch mit dem Mann, ohne den unser John nicht richtig arbeiten kann. Ohne den geht nichts, nämlich Suko. Und im richtigen Leben heißt der Mann Martin May. Ich würde sagen, legen wir los. Mit den Sinclair News geht's weiter. Und zwar damit, dass Ende März die neue Staffel des Sinclair Reboots erscheint. Underworld heißt die. Und falls ihr die erste Staffel gehört habt, dann wisst ihr ja, dass John wieder da ist. Ja, er lebt. Er ist nicht tot. Aber wie geht's denn nun weiter? Falls ihr die erste Staffel, Dead Zone heißt die, noch nicht gehört habt, dann bitte direkt bestellen oder beim Streamingdienst eures Vertrauens reinhören, denn das lohnt sich. Dann gibt es Ende Januar eine ganz, ganz, ganz große Ankündigung. Und ich meine richtig groß, ja. Gerade für Sinclair Die Hard Fans. Also immer schön auf unseren sozialen Medien, Facebook, YouTube oder auf johnsinclair.de vorbeischauen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Denn ich darf zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen. Sonst sind meine Tage als Top-Agentin des Sinclair-Teams nämlich gezählt. Und ich möchte noch bei euch bleiben. Zu guter Letzt News aus dem Fanshop www.dergeisterjäger.de und da habe ich einfach mal Jörn Brohm, den Betreiber unseres Fanshops, gefragt, was es denn da so für Neuigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten gibt und der hat mir eine nette Sprachnachricht geschickt.
Hi ihr lieben John Sinclair Fans, hier ist Jörn von dergeisterjäger.de. Was gibt es Neues 2021 bei uns im Shop? Erstmal, leider kommt erst 2021 die Sammelfigur Myxin raus, etwa im Januar. Dann eine tolle Neuigkeit, wir werden nochmal den Mund-Nasen-Schutz John Sinclair neu auflegen. Dieser kommt etwa Mitte, Ende Januar. Wir werden ein wirklich tolles Comic-Sonder Druck herausbringen, und zwar ist das Hexenküssel von Kolja Senteur. Ein super Zeichner, das wird ein Sonderdruck werden, wie gesagt, von Hexenküssel mit noch einem Special. Dieser Sonderdruck kommt etwa im März. Und natürlich haben wir ständig Aktionen bei Facebook, bei Instagram, wir sind bei YouTube. Ihr könnt überall reinschauen. Wir haben Aktionen im Shop. Wir verlosen Dinge, auch mit tollen Unterschriften vom Dietmar Wunder, vom Jason Dark, natürlich vom Timo Würz. Und wir werden selbstverständlich auch weitere Figuren herausbringen. Hier arbeiten wir gerade an Figuren der neuen Mordliga-Auflage, den Freunden von John, weiterhin Jane. Wir werden euch weiterhin überraschen. Also, wir freuen uns auf einen Besuch bei dergeisterjäger.de.
Kommen wir nun zur Romanvorschau. Am kommenden Dienstag, also den 12. Januar, kommt Band 2218 raus. Im Bann der Hexe heißt er und ist von Thomas Williams, ist sein erster Gastroman und über den hören wir gleich mehr im Interview mit ihm. Dann kommt am 19. Januar der Band 2219, Ramons Massengrab von Jason Dark. Da werden im Keller eines Hauses hunderte von Totenköpfen entdeckt und bald stellt sich heraus, dass das ein Fall für Harry Stahl und John Sinclair ist. Am 26. Januar kommt dann Band 2220 im Namen der großen Mutter von Ian Rolf Hill. Dieser Roman ist die Fortsetzung von der Geschichte Herzblut, Band 2182. Am 2. Februar kommt Band 2221, Baphomets Baby von Jason Dark. Da plant Baphomet die Ausweitung seiner Macht, indem er Nachwuchs zeugt. Dann am 9. Februar kommt der Roman Band 2222, coole Schnapszahl, von Rafael Marquez und heißt Monsterfrösche aus Atlantis. Der Roman entstand eigentlich aus einer Diskussion unter den Co-Autoren auf Facebook. Da bin ich also sehr gespannt. Kommen wir jetzt zu einem Mann der Taten. Einem Mann, der weiß, wie das geht mit den Träumen, die wahr werden. Also das geht so. Irgendwann 2019 rief die Sinclair-Crew hier bei Bastei-Lübbe dazu auf, dass man sich bewerben kann, eine Sinclair-Kurzgeschichte zu schreiben. Und diese Sinclair-Kurzgeschichte wurde dann von einer Jury begutachtet und die Besten wurden auf der Sinclair-Night gekürt und von Dietmar Wunder für den Podcast hier eingesprochen, also für den Fan-Podcast. Da dachte sich Thomas Williams aus Bielefeld, ach, das mach ich doch. Und zack, hat er den ersten Preis gewonnen. So machen wir das nämlich in Ostwestfalen, ja? Das kann ich euch sagen. Ich komme da nämlich auch weg. So, wir machen nämlich einfach. Und oft machen wir es dann auch gut. Wisst ihr? So funktioniert das in Ostwestfalen. Und bei Thomas Williams war die Geschichte so gut, dass er sich dann auch noch den Ritterschlag eingefangen hat von Sir Jason Dark persönlich. Der hat ihm dann nämlich gesagt, er soll sich doch bitte schön an einen richtigen Sinclair-Roman trauen. Und das hat er dann auch gemacht. Wie gesagt, wir fackeln nicht lange. Wir machen einfach. Und jetzt kommt am Dienstag sein erster Gastroman raus. Thomas Williams sitzt jetzt an der Artus-Tafel mit all den anderen Sinclair-Rittern, Co-Autoren, und hat jetzt seinen ersten Gastroman draußen im Bann der Hexe. Und ich hatte die ganz große Freude, mit ihm darüber zu sprechen. Leider ist die Tonqualität bei dem Interview nicht so dolle. Leider mache ich jetzt alle Interviews Corona-bedingt über Skype und das bedeutet eben auch, dass man nicht so genau weiß, was man tonqualitativ bekommt. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab und bei dem Interview war es wirklich so, dass man ab und an doch schon ein bisschen Hall hört und einiges an Rückkopplung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und habt trotzdem ganz viel Spaß.
Im Bann der Hexe heißt also der neue Gastroman, der am Dienstag erscheint, geschrieben von Thomas Williams. Und ich sagte bereits, Ostwestfalen hat's raus. Thomas ist nämlich aus meiner Ecke, wo ich herkomme, aus der Nähe von Bielefeld. Sag mal, ist es? Ich meine, ich kannte in meiner Zeit, als ich noch jung und knackig war, kannte ich eigentlich wenig Sinclair-Fans in der Ecke. Ist es schwer, ein Sinclair-Fan in Bielefeld zu sein? Findet man da auch Gleichgesinnte?
Man findet ja tatsächlich auch Gleichgesinnte, klar. Aber die jetzt finden, es gibt ja jetzt keinen Sinclair-Fanclub oder sowas. Ein paar Freunde von mir sind Sinclair-Fans. Und ja, während Corona welche zu finden, das ist natürlich erst recht schwierig, ne?
Das stimmt, auf jeden Fall. Wie bist du überhaupt an Sinclair gekommen? Bist du so typisch jungsmäßig durch die Romane oder durch die Hörspiele oder wie war das?
Das kam durch die Romane. Also eigentlich habe ich das meinem Bruder zu verdanken. Der hat früher immer Jerry Cotton-Hefte gelesen und ich war als Kind schon ganz begeistert von Monstern und Horror und allem, was da dazugehört. Und als er sich seine Jerry Cotton-Hefte geholt hat, da habe ich dann John Sinclair daneben gesehen und dachte, Mensch, das ist doch was für mich. Ich glaube, da war ich 9 Jahre alt oder so. Und da habe ich angefangen, das zu lesen und fand das total klasse und habe mein Taschengeld dann für John Sinclair-Hefte und Comics draufgehauen.
Da war es ja genau Jason Dark.
Genau, kann man so sagen. Ne?
Ja, und jetzt bist du von ihm direkt geadelt worden, ne? Direkt dieser Ritterschlag. Ja, vorletztes Jahr, wir sind ja jetzt schon im Januar, vorletztes Jahr warst du auf der Sinclair-Night, hast diesen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen und ja, wurdest dann direkt geadelt. So, jetzt kannst du mal einen Roman schreiben. War das irgendwie Druck oder ging es relativ schnell dann bis zum Roman?
Oh, das war schon ein ziemlicher Druck. Also ich schreibe ja auch schon seit meiner Kindheit und habe auch sehr viel schon veröffentlicht. Aber John Sinclair ist so, wie du schon sagtest, das ist so ein Ritterschlag gewesen. Das war so richtig eine riesige Ehre für mich, daran teilnehmen zu dürfen. Und in meinen Geschichten, die sind meistens sehr blutig und aber auch schwarzhumorig. John Sinclair ist ja eher bodenständig, sage ich mal, und hat ja auch eine ellenlange Geschichte schon. Da ist ja sehr viel passiert. Und da wollte ich natürlich den Fans auf jeden Fall recht machen. Also da wollte ich jetzt nicht mein Ding durchziehen, sondern mich wirklich an Jason Darks Welt orientieren. Und da mitzuschreiben, das war schon anstrengend. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, eine große Ehre. Aber es war auch ein ganzes Stück Arbeit, glaube ich.
Ich meine, ich muss auch sagen, du bist ja auch so jemand, ne, der macht einfach. Da steht dann irgendwie im Newsletter oder weiß ich nicht, auf Facebook steht dann da ist ein Kurzgeschichtenwettbewerb und du machst einfach und gewinnst das Teil. Wie ist das passiert?
Keine Ahnung. Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen. Er hat mir eine Nachricht damals geschickt. Ich wusste von diesem Wettbewerb gar nichts. Ich hatte da irgendwie nichts so mitbekommen. Danke, Facebook. Sonst kriege ich jeden Blödsinn angezeigt, aber das natürlich nicht. Supi. Ja, jedenfalls ein Bekannter hat mir diesen Wettbewerb geschickt und meinte so, da machst du doch das Rennen. Es war nur noch 11 Tage Zeit und ich dachte, ich habe überhaupt keine Zeit, ich habe keine Idee, aber da muss ich dran teilnehmen. Und ich hatte in meinem Notizbuch ohnehin eine Idee stehen, die sollte eine Hommage an John Sinclair werden. Also das war dann auch die Geschichte, die ich geschrieben habe. Ich habe da nur den Charakter gegen John Sinclair ausgetauscht. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Leute die Story hassen werden, weil es ist schon recht ein bisschen schräg, sage ich mal. Also das, was ich eigentlich so schreibe. Das freut mich auch total, dass die so ankam. Aber als ich die geschrieben habe, dachte ich, du hast keine Chance, aber du musst es versuchen. Es ist John Sinclair. Wann hast du diese Chance jemals wieder? Dann habe ich das einfach reingereicht und gedacht, komm, das wird total verrissen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt. Also es freut mich riesig, aber wie gesagt, damit eingerechnet, nur nicht damit.
Und vor allem das in 11 Tagen, das muss man erstmal schaffen, mein lieber Herr Scholli. Also, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, die wurde für den Fan-Podcast von Dietmar Wunder eingesprochen. Da geht es um eine Diskothek. Und wenn man da aufhört zu tanzen, dann verbrennt man. Das ist total super.
Dazu muss ich sagen, ich hasse Diskos. Ich schreibe gerne über Sachen, die ich hasse.
Ach so, deshalb. Jetzt reden wir mal über diesen Roman, der jetzt am Dienstag erscheint. Im Bann der Hexe heißt er. Da geht es vor allem um eine Hexe, die durch ihre Stimme verzaubert. Was ich alleine schon an sich ziemlich spannend finde, weil ich ja auch gerne mit Stimme arbeite und weil ich ja auch selber viel mit Stimme mache. Wie bist du zu dieser Idee gekommen?
Mir kam so ein bisschen die Idee, also ich mag dieses von Odysseus, die Sirenen, die Idee finde ich irgendwie ganz cool, dass dieser Seefahrer mit ihrem Gesang und so einlullen und so. Und ich glaube, daher kam das so ein bisschen, dass ich dachte, ne, so eine hypnotisierende Stimme, das fand ich eigentlich ganz cool als Idee, weil man sich da auch nicht wirklich gegen wehren kann. Dann, die spricht mit einem, dann bist du in ihren Bann gezogen, machst, was sie will und so. Und ich fand die Idee einfach spannend, deswegen habe ich das so umgesetzt.
Sollte ich mal einen Podcast versuchen? Vielleicht kann ich die Leute durch meine Stimme irgendwie hypnotisieren, dass sie dann immer zuhören. Das finde ich, vielleicht sollte ich das mal probieren.
Ich glaube, die sollten nur zu.
Dankeschön. Ja, ich könnte das ja auch so mal so mit meinen Chefs und so mal probieren. Vielleicht funktioniert das.
Genau, eine Gehaltserhöhung oder so.
Genau.
1.000 € mehr auf dem Konto.
Ja, bitte. Ich muss sagen, ich fand nicht nur das an der Geschichte toll, sondern einfach auch diese verschiedenen Spannungsbögen. Man erfährt den Namen der Hexe erst sehr spät im Roman. Man erfährt auch eigentlich nicht viel über die Hexe bis zum Schluss. Und man weiß lange Zeit gar nicht, was will die eigentlich? Was hat die denn? Also ich habe den Roman halt gelesen und dachte erst so, also man hat natürlich sehr schnell verstanden, sie zieht Leute in ihren Bann, aber man hat irgendwie überhaupt nicht geschnallt, was möchte diese Frau eigentlich? Warum, für was rächt die sich da? Was hat die denn? Und erst sehr viel später versteht man, was da eigentlich passiert. Hast du das bewusst gemacht?
Jetzt, wo du es so sagst, ist das, glaube ich, eher unbewusst gewesen. Aber es freut mich natürlich, dass es so rüberkommt.
Ja, ich hatte das Gefühl, es baut den Spannungsbogen natürlich noch viel krasser auf, weil du dich A natürlich fragst, sie hat irgendwas vor. Ich verrate jetzt natürlich nicht was. Aber du fragst dich halt lange Zeit auch, was hat sie eigentlich vor und warum tut sie das, was sie tut? Also, ne, wieso macht sie das? Wieso zieht sie diese Leute in ihren Bann? Warum, wen möchte sie jetzt eigentlich wirklich vernichten? Das erfährt man ja eigentlich erst relativ spät. Und das, das finde ich gut. Das gefällt mir sehr.
Schön.
Ein anderes Ding, was mir aufgefallen ist, du hast ja auch eine Person aus dem wahren Leben anscheinend als Inspiration genommen, wenn ich das so richtig ersehe. Wenn ich jetzt an die Person, die sich im Roman Alexander Wise nennt, da dachte ich an einen gewissen Kollegen, der hier des Öfteren mal den Fan-Podcast macht. Er nennt sich im richtigen Leben Alexander Weisheit und kämpft auch mit Schwertern. War da die Inspiration tatsächlich gegeben?
Reiner Zufall. Nie gehört, yeah. Alexander Weisheit. Wer
war das denn?
Ja, es ist schon komplette Absicht gewesen, weil Alexander hat mir sehr, sehr viel geholfen bei dem Roman. Der hat gegengelesen, der hat sich für mich so ein bisschen eingesetzt bei der Redaktion und so. Und da bin ich mir einfach sehr dankbar für gewesen. Da habe ich gemeint, Mensch, also irgendwas muss ich dir dafür zurückgeben. Also irgendwie muss ich dir das heimzahlen, in Anführungsstrichen. sonst, ich baue dich in das Winkler-Universum ein, wenn ich schon nicht weiß. Ja, sonst weiß ich nichts, ne? Aber das ist auch, hat ihn ja auch sehr gefreut. Ne?
Es ist auch sehr schön. Ich fand auch, du hast es auch so ein bisschen offen gelassen für die Co-Autoren, ihn dann nochmal wieder mit reinzunehmen. Mhm. Weil er ja, ne, also dann vielleicht auch als immer wiederkehrender Helfer des Sinclair-Teams, dass da die Möglichkeit besteht, dass er da halt auch wieder wieder auftauchen kann.
Ja, also vielleicht schreibe ich ja irgendwann auch nochmal einen John Sinclair. Mal gucken, wie der jetzt ankommt. Davon hängt das so ein bisschen ab. Und ja, von mir aus verwende ich dann auch wieder Alexander Weiss.
Ja, also ich finde, das sollte nicht der letzte sein. Also falls jemand zuhört, liebe Britta und ihr anderen, wenn ihr zuhört, ich finde, das sollte nicht der letzte Roman von Thomas Williams sein. Ich finde, das ist super. Ich finde, der ist richtig, richtig gut. Und du hast dann auch noch so ein, ich finde ja auch, du brauchst ja noch nicht mal einen Künstlernamen. Ich finde ja, du hast ja so einen typischen Scotland Yard Agent Roman-Namen, ne? Thomas Williams.
Ja, viele denken, das wäre ein Pseudonym, aber ich heiße wirklich so. Das kam daher, dass ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Williams klang einfach interessanter als mein deutscher Name und sie hat nichts dagegen gehabt und ich dachte, oh mein Gott, Thomas Williams klingt doch ganz cool.
Ich finde, der klingt super. Und ich fand auch sehr schön, dass du so ein bisschen vielleicht auch in dem Roman, ich verrate natürlich nicht warum, weil die Leute sollen ihn ja selbst lesen, vielleicht uns Fans auch so ein bisschen auf die Schippe genommen hast, so die möchte gern Geisterjäger. Das war irgendwie ganz sweet.
Ja, ich habe mir so den einen oder anderen Insider erlaubt. Es gibt ja dieses, der Ort des Finales, sage ich mal, der hat ja einen bestimmten Namen.
Genau.
Da, ich verrate jetzt nichts, aber da dachte ich mir so, ich brauche einfach einen Namen. Dachte, wie nennst du den? Und dann kam mir genau die richtige Idee.
Ja, yeah, das war super. Ich fand auch, das war halt auch genau das, meinte ich ja mit dem, wir nehmen mal uns Fans alle auf die Schippe und machen uns allen zu Möchtegern Geisterjägern und John muss uns dann mal alle zurechtweisen und sagen, hier ist nur ein Geisterjäger, der Hexen jagen darf und das seid nicht ihr.
Er ist der Beste in dem, was er tut.
Ich muss noch mal wieder auf Bielefeld zurückkommen, weil ich war so geflasht. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass du aus Bielefeld bist. Und ich muss sagen, die meisten Sinclair-Fans, die ich kenne, sind irgendwie aus dem Süden Deutschlands oder aus dem Ruhrpott. Und ich kenne außer dir wirklich gar keinen, und mir natürlich, der aus dieser Kante kommt. Ich finde, der nächste Roman sollte in Bielefeld spielen.
Das könnte sogar klappen. Also ich habe eine Idee, worum es gehen könnte und die könnte in Bielefeld spielen. Ich bin echt überlegen, ob ich das machen könnte. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Redaktion ab. Die sagt vielleicht, nee, Bielefeld gibt es ja nicht, das geht gar nicht.
Doch. Aber vielleicht deswegen. Vielleicht wird Bielefeld ja nach Atlantis verschlagen oder so.
John Sinclair und die Bielefeld-Verschwörung.
Und jetzt sitzt du an dieser großartigen Artus-Tafel und darfst jetzt mitmachen im großen Ritterkader der John Sinclair-Autoren. Und ich hoffe, das wird nicht der letzte sein, sondern einer von ganz, ganz vielen.
Ja, so ein bisschen fühle ich mich noch wieder am Kindertisch bei dieser Rittertafel. Aber wie gesagt, wenn das gut ankommt und die Redaktion möchte, schreibe ich gerne mehr.
Wie funktioniert das, wenn ich fragen darf? Also ich meine, nachdem das passiert ist dann im November, als dann Jason gesagt hat, so, ja, ich schlage dich hiermit zum Night of the New Sinclair Authors und du darfst jetzt mitmachen. Was ist danach passiert?
Also als er das gesagt hat, da hatte ich echt erst eine Träne in den Augen. Also, weil er ja auch wirklich ein großes Idol für mich ist. Als ich damals angefangen habe, Horrorgeschichten zu schreiben, war ja mein erstes großes Vorbild. Und um ehrlich zu sein, habe ich damals auch so gedacht, ja, das wäre natürlich toll und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und dann habe ich halt E-Mail-Kontakt zu der Britta Kümpel gehabt. Und ja, dadurch kam das dann zustande. Ich habe ein Exposé geschrieben, das fand sie gut, eine Leseprobe, fand sie auch gut. Und daraus ist dann der Roman entstanden.
Und du hattest dann so und so viel Zeit, den dann abzugeben. Gab es dann irgendwie mehrere Verbesserungsvorschläge? Hat sie irgendwie gesagt, boah, nee, das geht gar nicht. Das musst du bitte komplett umschreiben, lieber Thomas. Das kannst du so nicht machen.
Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich hatte relativ viel Zeit. Also eigentlich gab es jetzt keine bestimmte Deadline oder so. Weil ich glaube mal, die haben auch genug zu tun und genug Romane, die sie einplanen müssen. Da bin ich dann so zwischengegrätscht, glaube ich. Außer einem kleinen Lektorat gab es eigentlich keine Verbesserungsvorschläge. An der Story wurde nichts geändert. Die ist halt so, wie ich sie geschrieben habe, wird sie dann wahrscheinlich auch abgedruckt.
Und du hast jetzt gesagt, du hast schon viele andere Sachen geschrieben. Machst du, ist das dein Hauptberuf oder machst du eigentlich was ganz anderes?
Hauptberuflich bin ich Einzelhandelskaufmann. Dieses Schreiben ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Hobby ist, aber es ist schon eher eine Leidenschaft. Also ich bin inzwischen in über 40 Anthologien veröffentlicht, habe auch ein Hörspiel geschrieben. Wow. Achso, apropos Hörspiel. Für die Horrorpunk Siasa habe ich ein Hörspiel geschrieben.
Cool.
Das ist auch veröffentlicht worden. Also ich würde es nicht unbedingt nur als Hobby bezeichnen, aber es ist schon eine sehr große Leidenschaft von mir, das Schreiben.
Seit wann machst du das und wie ist das überhaupt passiert? Na, auch durch Sinclair oder kam das irgendwie anders? Wie bist du überhaupt da dran gekommen?
Das Schreiben hat sich dadurch entwickelt, dass ich bin auch ein großer Comic-Fan, ich lese unheimlich viele Comics und in meiner Kindheit wollte ich eigentlich anfangen, Comics zu zeichnen, kann ich aber überhaupt nicht. Ich kann nicht eine gerade Linie zeichnen, überhaupt nichts. Wenn ich eine gerade Linie zeichne, sieht das aus wie ein Verkehrsunfall oder so. Und traurig aber war. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Und dachte, ja, wenn ich schon nicht zeichnen kann, irgendwie will ich meine Geschichten erzählen. Und ja, da war ich, glaube ich, auch 9 oder 10 Jahre alt und habe dann mit 18 Jahren meine ersten 3 Kurzgeschichten veröffentlicht und dann kam halt immer mehr dazu. Ich habe damals, wie gesagt, auch bereits in sehr jungen Jahren schon John Sinclair angefangen zu lesen und habe auch gedacht, Mensch, oh, das wäre cool, mal so einen John Sinclair-Roman zu schreiben. Aber da hat Jason Darkes noch fast alleine gemacht, da war ich ja noch ein Kind. Und da habe ich irgendwie gehört, es gibt ein Autorenteam. Da dachte ich schon so, Mensch, wenn ich da irgendwie reinkommen könnte, aber ich wusste absolut nicht wie, ich hatte keine Ahnung. Und ja, dann kam dieser Wettbewerb und wie gesagt, ich dachte, ich reiche diese Geschichte ein. Ich wollte mich bei der Sinclair Night auch ganz bedeckt halten. Ich wollte gar nicht verraten, dass ich die geschrieben habe, außer bei der Autogrammstunde dann. Da hat Dietmar Wunder mich ja gebeten, aufzustehen, wodurch ich dann doch alle wussten, dass ich die Geschichte geschrieben habe. Und dadurch kam da schon ein Sinclair Roman zustande. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass das passieren würde. Ganz ehrlich nicht.
Wusstest du vorher, dass du den ersten Preis gemacht hast oder hast du das erst an diesem Abend erfahren?
Nö, das wusste ich schon vorher. Man konnte im Internet ja sehen, wie weit vorne man liegt bei den einzelnen Geschichten oder welche Geschichte wie weit vorne liegt. Da habe ich immer gesehen, boah, ich liege ziemlich weit vorne und ich dachte, das darf ja auch nicht wahr sein.
Lieber Thomas, ich danke dir für das Interview. Das war richtig, richtig cool.
Danke dir auch.
Danke, lieber Thomas, für dieses Gespräch und ich sag's euch einfach nochmal, ne? Ostwestfalen Rules. Kommen wir nun zu dem Teil, wo ich euch ein ganz kleines bisschen in die neue Sinclair-Hörspielfolge reinhören lassen darf. Die kommt Ende Januar und zwar ist das die 143. Und diesmal ist es für mich persönlich eine ganz besondere Folge. Ich war bei einigen der Sprachaufnahmen für diese Folge in Berlin für den Oktober-Podcast mit dabei, falls ihr den gehört haben solltet. Und deswegen war ich ganz besonders gespannt auf die Folge. Und ich sage das jetzt echt nicht, weil ich dabei war bei den Sprachaufnahmen oder weil ich irgendwie voreingenommen bin. Aber diese Folge ist echt meines Erachtens nach eines der besten Hörspielfolgen, die ich je gehört habe. Oder eine der besten Hörspielfolgen, die ich je gehört habe. Das ist so eine von diesen Sinclair-Folgen, die immer im Gedächtnis bleiben werden für mich. Nicht, weil ich dabei war, sondern einfach, weil der Spannungsbogen wirklich so krass ist und es so viele verschiedene Geschichten gibt. Es ist auch noch der erste Teil eines Zweiteilers. Ich darf euch ein ganz kleines bisschen daraus vorspielen. Hier kommt ein Teil aus 143, der unheimliche Shaolin.
Ich hätte bei ihr bleiben müssen.
Ich wusste, dass Zuko nicht nur von der Auktion sprach, sondern auch von seiner Gefangenschaft in Shimadas Höllenschloss. In seiner Abwesenheit war Shao von Shimadas Dämonentrommlern getötet und anschließend von Amaterasu als ihre neue Dienerin, ihre sogenannte Krone, rekrutiert worden. Eine merkwürdige Bezeichnung für einen Menschen oder was auch immer Shao nach ihrem Tod nun war. Oder war mit der Krone doch etwas ganz anderes gemeint gewesen? Krone. Das klingt mir eher nach einem Gegenstand.
Was?
Was? Oh, nichts. Ich habe nur laut gedacht.
Du meinst wie die anderen drei Artefakte von Amaterasu. Die Handschuhe, das Schwert und der Fächer.
Erinnerst du dich noch an Shutangs Buch? Da waren die alle drei abgebildet. Nur nicht die Krone.
John, da vorne!
Was? Ojikos Limousine war kurz vor der Battersea Bridge vor dem hell erleuchteten Eingang eines Luxushotels stehen geblieben. Ojiko stieg aus und betrat die Lobby.
Der Koffer, John. Er hat den Koffer nicht dabei.
Verdammt! Die Limousine fuhr wieder an.
In Ordnung, du folgst dem Wagen. Ich nehme mir Ojiko vor.
Geht klar.
Und fahr vorsichtig.
Ich hatte Zuko das Steuer überlassen und näherte mich dem Eingang des Hotels. An der Rezeption hatte Taro Ojiko sich gerade seinen Zimmerschlüssel abgeholt und ging zum Fahrstuhl, dessen Türen offen standen.
Sir, kann ich etwas für Sie tun, Sir?
Danke, ich bin ein Bekannter von Mr. Ojiko. Er hat was bei mir im Wagen vergessen.
Aber, Sir, Sie dürfen nicht einmal...
Puh, gerade noch geschafft. Guten Abend, Mr. Ojiko. Sie erinnern sich an mich? Im Flugzeug auf dem Weg nach San Francisco. Sie haben mir Ihre Karte gegeben.
Ja, ja, richtig. Mr.
John Sinclair, Scotland Yard.
Mr. Sinclair. Ja, ich erinnere mich.
Ich dachte, ich sag einfach mal Hallo, wenn Sie schon in der Stadt sind.
Ja, ja, das ist sehr nett, aber ich...
Im Übrigen, Ihr Englisch ist ganz ausgezeichnet. Sind Sie öfter hier? Was macht Ihre Firma? Die Weiße Taube. Das ist doch der Name Ihrer Firma, oder? Wie das Abzeichen auf Ihrem Revers. Klingt für mich ein bisschen wie der Name einer Yakuza-Familie, wenn Sie mich fragen.
Ja, Mr. Sinclair, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Unser Aufeinandertreffen kommt mir sehr ungelegen.
Warum denn? Weil Sie sich lieber die Zeit nehmen würden, die Tanker zu betrachten, die Sie bei Bancroft ersteigert haben?
Sie wissen davon?
Sie haben sie ja gar nicht dabei. Haben Sie den Koffer zufällig im Wagen vergessen?
Es ist nicht so, wie Sie denken, Mr. Sinclair.
Was denke ich denn, Mr. Ojiko?
Ich weiß. Ich weiß, dass Sie Shimada auf der Spur sind. Aber glauben Sie mir, die Vereinigung der Weißen Taube hat nicht die Absicht, Ihnen etwas zuleide zu tun.
Wissen Sie, wo er sich befindet, Shimada? Und ist Jakob Yajinkaya bei ihm? Sie haben zuletzt mehrfach versucht, Jakob zu erreichen. Mr. Ojiko, sagen Sie mir bitte, was hier vor sich geht.
Kommen Sie, Mr. Sinclair. Ich werde es Ihnen erklären.
Zuko folgte der Limousine über die Battersea Bridge und auf der anderen Seite der Themse stromaufwärts am Ufer entlang. An den York Gardens gegenüber der Baptistenkirche von Battersea blieb die Limousine stehen. Zuko fuhr weiter und verfolgte im Rückspiegel, wie der Fahrer ausstieg und sich eine Zigarette anzündete. An der nächsten Querstraße wendete Zuko, parkte am Straßenrand und schaltete Motor und Scheinwerfer aus. Von hier aus hatte er die Limousine perfekt im Blick. Der Fahrer sah auf die Uhr, warf die Zigarette weg und stieg wieder ein. Die Innenbeleuchtung erlosch, aber der Motor startete nicht. 5 Minuten lang behielt Zuko die Limousine im Auge, ohne dass etwas geschah. Dann war es ihm für eine Sekunde, als ob sich die Silhouette des Fahrers hinter der Scheibe bewegte.
Was macht er da?
Nur ein Irrtum? Nach 10 Minuten wurde es so gut zu dumm.
Verdammt.
Er wechselte die Straßenseite und näherte sich die ausgeschaltete Taschenlampe in der linken und die Beretta schussbereit in der rechten der Limousine. Am Wagen angekommen, stieg ihm ein fauliger Geruch in die Nase. Suko klopfte gegen die getönte Scheibe.
Entschuldigung, Sir. Metropolitan Police. Würden Sie bitte aus dem Wagen steigen?
Suko schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete ins Innere.
Sir, würden Sie bitte...
Verdammt!
Der Fahrer hatte kein Gesicht mehr. Sein Kopf war nur noch eine blutige Masse, aus der Bleich die Zähne und der Kieferknochen herausragten. Eine stinkende Schleimspur führte von der Lehne zur Rückbank, sodass Suko keinen Zweifel hegte, wer sich über die linke Hintertür in den Wagen geschlichen haben musste. Ein Ghoul hatte den Fahrer attackiert, ihm das Gesicht weggefressen und den Koffer mit der Tanker gestohlen. Die Schleimspur führte auf dem Bürgersteig in den Park. Die Fährte glitzerte im Licht der Taschenlampe. Zur Linken erhob sich ein 6-stöckiger Bürobau, in dem vereinzelte Lichter brannten und den östlichen Teil des Parks in gelbes Zwielicht tauchten. Nach etwa 100 Yards führte die Schleimspur nach rechts und verließ den Asphaltweg. Im taufrischen Gras war sie nicht mehr so gut zu erkennen. In der Mitte des Parks vor einer Reihe von 3 Buchen endete die Spur abrupt, als hätte sich der Ghoul in Luft aufgelöst.
Verdammt!
5, 6, 7 unförmige Silhouetten, die sich aus den Schatten der Baumstämme lösten. Ghouls.
Das nenn ich doch mal eine Mahlzeit, die uns in den Mund geflogen kommt.
1 Dutzend Leichenfresser, die Suko im Nu eingekreist hatten und ihre unförmigen, schleimigen Körper auf ihn zuschoben.
Ja, ich hör's bis hierhin. Wie jetzt? Geht nicht weiter, doofe Kuh, Spielverderberin. Weitermachen, blöde Ziege. Ja, ich hör's. Ich würd ja gern, echt, aber... Dann kommt meine Chefin, ihr kennt das ja, kennt ihr den Film Alice im Wunderland? Genau, mit Johnny Depp. Und dann kommt die und sagt, ab mit dem Kopf! Und ehrlich gesagt wollte ich noch ein bisschen weitermachen mit dem Podcast für, naja, noch ein bisschen zumindest, wenn ihr mich wollt. Also einfach bis Ende Januar warten und dann entweder schon mal vorbestellen oder beim Streamingdienst eures Vertrauens runterladen. Ich spreche jetzt gleich mit einem Mann, der seit der ersten Stunde mit dabei ist im Sinclair-Universum. Vielleicht nicht direkt in der ersten Hörspielfolge, aber schon relativ früh. Und wir können ihn uns eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Ne? Der Mann, der John mit Rat, Tat, Fäusten und Waffen zur Seite steht. Sein treuer Freund und Begleiter, der ihn nie im Stich lässt. Ich spreche natürlich von Suko. Und den Sprecher, den ich meine, der heißt Martin May. Und Martin May bzw. Suko hat ja in den letzten Folgen eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat auch ganz andere hörspielerische Seiten zeigen können, da ja nun seine Freundin Shao eine tragende Rolle spielt, getötet wurde, wiedererweckt wurde von der Göttin Amaterasu und konnte also daher einfach mehr sagen als nur John, Vorsicht hinter dir. Und da haben wir einfach gesehen, was für ein großartiger Sprecher der ist. Und ich hatte die große Freude, mit ihm zu sprechen.
Nach den letzten John Sinclair-Folgen, vor allem Shimadas Höllenschloss und Schau, habe ich mir gedacht, ich muss den Star dieser beiden Folgen einfach interviewen. Ja. Weil natürlich ist John Sinclair immer der Star, aber in dem Fall Glanzleistung, schauspielerische Glanzleistung von Suko himself, Martin May. Und ich habe die Ehre und Freude, ihn heute interviewen zu dürfen. Hallo Martin.
Ja, hallo Amy. Also vielen, vielen Dank. Ja.
Erstmal, ich bin ja ein Reborn Sinclair-Fan. Ne? Also ich bin noch nicht so lange wieder dabei. Ich war 30 Jahre weg. Und dann kam ich letztes Jahr im November durch einen ziemlichen Zufall irgendwie wieder zurück zu John Sinclair. Und als ich dann gehört habe, dass du den Suko spielst, war bei mir, kamen direkt bei mir so uralte Erinnerungen von, als ich 8, 9 war, so wow, als ich das Boot geguckt habe oder so. Echt, dass der Name fiel so, was? Er macht Suko? Darf ich fragen, wie bist du an diesen, also ich habe dich überhaupt nicht im Synchronbereich im Kopf abgespeichert, wie bist du an diesen Job gekommen?
Ja, also ich bin schon sehr lange im Synchronbereich tätig, aber ich habe eben keine Hollywood-Feststimme oder sowas, da ich in München angefangen habe seinerzeit in den Mitte der 80er Jahre und dann Anfang der 90er Jahre nach Hamburg umgezogen bin und hier nun eben auch schon sehr, sehr lange im Synchronbereich bin. Aber wie gesagt, hier in Hamburg, wir machen hier eben nicht die großen Blockbuster, wir machen eher Serien, Animes, kleinere Filme, mal Arthouse-Filme und so weiter. Und wenn du eine Hollywood-Stimme werden willst, musst du nach Berlin gehen als Sprecher. Das habe ich aber nicht gemacht. Insofern ist das vielen gar nicht so präsent. Ich komme in vielen, vielen Serien und Filmen vor. Ich kam zum Sinclair, oh, es ist 21 Jahre her.
Wow!
Wow, ja, ich bin wirklich von den Sinclair 2000-Folgen Urgestein, also der ersten Stunde.
Du und Detlef Bierstedt, ihr seid die einzigen noch aus dem Urkader, ne?
Genau, genau. Und das kam damals so, dass ich, damals hat man noch CDs verschickt mit Stimmproben. Heute geht das alles eben online. Aber damals machte man noch CDs. Und ich habe damals auch Werbung gesprochen und alles Mögliche. Und habe dann mal so, alle paar Jahre habe ich dann so eine Stimmproben-CD zusammengestellt und rumgeschickt. Und da landete eine dieser CDs irgendwie über irgendwelche Umwege bei Olli Döring, der damals eben dabei war, Sinclair 2000 zu besetzen. Und der hörte das und sagte, das ist mein Suko. Und wurde ich angerufen von ihm und sagte, ja, hallo, ich bin Olli Döring und ich mache dies und das. Und schon mal von John Sinclair gehört. Sag ich, ja, Mensch, da habe ich doch in den 70er Jahren Heftchen gelesen, als ich Schüler war. Wir lernten uns kennen, wir haben die ersten Folgen aufgenommen. Es war ganz wunderbar. Und seitdem bin ich dabei. Also seit die ersten Aufnahmen waren 1999, also für Sinclair 2000, seit 21 Jahren.
Das ist echt unglaublich. Ich meine, ich muss ja sagen, ich ich war immer schon ganz großer Synchronfan und auch ganz großer Sprecherfan. Und jetzt durfte ich ja vor einigen Monaten zu Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach nach Berlin ins Studio und zugucken. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem habe ich noch mehr Respekt vor euch, weil das ist ja so eine tüftelige Knochenarbeit, irgendwie 50.000 Mal denselben Part nochmal zu sagen und nochmal zu sagen und nochmal anders. Und das dann irgendwie über 5, 6 Stunden irgendwie so 2 Hörspiele fertig zu kriegen. Hast du dann überhaupt noch Bezug zu so einem Hörspiel? Ich meine, du bist ja eine feste Rolle. Du bist ja nicht irgendwer, der mal alle 15.000 Folgen kommt, sondern du bist fast in jeder Folge dabei. Hast du da irgendeinen Bezug?
Ja, also ich lese nicht mehr jedes Skript total durch. Meistens lese ich es quer und natürlich meine Parts, ganz klar. Die ersten Jahre habe ich immer jedes Buch komplett durchgelesen. Und es ist halt auch ein Zeitfaktor. Ja, wir machen dann eben manchmal 2 oder 3, manchmal sogar 4 Hörspiele an einem Termin. Also meine Rolle. Und das geht, wie du sagst, eben 4, 5, 6 Stunden. Oft kommen die Texte dann auch erst so ein paar Tage vorher. Dann ist halt die Frage, mache ich gerade sehr viel andere Sachen? Oder also wie ist die ganze Zeitgeschichte? Weil so ein Buch durchzulesen dauert schon eine Stunde oder länger. Ne?
Ja, klar.
Natürlich bin ich mit dieser Rolle, mit dieser Figur ziemlich verwachsen. Also ich mache es ja schon so lange. Da hat sich die Stimme ein bisschen verändert. Ich bin älter geworden.
Hört man nicht.
Diesen jungen Ton herzustellen oder den Sinclair, den Suko eben mit diesem jungen Ton zu sprechen. Und es macht immer noch wahnsinnig Spaß. Also gerade auch mit Dennis ist es eine wunderbare Arbeit. Und wir haben viel Spaß auch im Studio. Und so ist das eben heute. Ja. Und solange die Fans es mögen und solange der Verlag einverstanden ist, bin ich weiter als Zuko dabei. Wenn's
also ich hoffe, du bist also nach den, spätestens, allerspätestens, wenn nicht schon lange vorher, aber allerspätestens nach Schau, du bist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel weiter in den Aufnahmen. Als ich da war, war es ja schon viel weiter, als wo wir jetzt sind in dem, in den Hörspielen. Aber spätestens nach dieser Glanzleistung am Schluss, ich dachte, ich muss gerade mal kurz mitheulen, als du versucht hast, die Sau irgendwie davon zu überzeugen, doch irgendwie bei dir zu bleiben und nicht zu Amaterasu zurückzugehen. Das war unfassbar. Sag mal, ich meine, da hast du...
Danke. Davor,
das war so geil. Hast du vorher, also da musstest du ja wahrscheinlich schon ein bisschen auch Input vom Skript haben. Was will ich darüber bringen? Also es war jetzt, glaube ich...
Ja, natürlich. Also ich, wie gesagt, meine Parts lese ich ja komplett. Also ich bereite mich natürlich vor, ja. Und ich weiß, wo geht die Geschichte hin und was passiert jetzt mit Zuko oder mit Shao oder mit John und worauf bezieht sich das alles? Das ist ja klar, das ist ja meine schauspielerische, sprecherische Vorbereitung. Und ja, dann im Studio halt wird es 2-3 Mal aufgenommen, manchmal 4 Mal, manchmal auch nur 2 Mal. Und dann geht man halt in die Vollen.
Also das war wirklich, ich habe echt so gesagt, ich heul gleich. Und ich bin leider sehr nah am Wasser gebaut, auch bei Filmen. Also es ist echt so. Ich habe da nur gesessen, darf ich dich knuddeln? Ich meine, ich finde ja, dein Part ist ja an sich immer relativ gleich, aber da hast du einfach mal gezeigt, was du noch alles kannst. Und ich würde mir echt wünschen, auch an Dennis und Sebastian, die können dich auch mehr mal spielen lassen, weil ich glaube, ich habe einfach gesehen, gerade in dieser Folge, was da noch ist und da ist noch so viel.
Schön, das freut mich. Ja, du, ich bin halt, klar, die meisten Sprecher sind ja auch Schauspieler oder heutzutage Synchronsprecher, wir reden eigentlich von Synchronschauspiel, ja, im Synchronbereich. Und bei den die Sprecher, die wir hier eben, die Hörspielsprecher, sind alle auch Synchronsprecher, Synchronschauspieler. Wir haben alle eben fast alle einen schauspielerischen Hintergrund. Und das brauchst du auch. Es ist eben nicht so einfach, ja. Also es ist nicht so, ach ja, der quatscht ein bisschen was, sondern die Emotionen rüberzubringen beim Zuschauer, beim Zuhörer, was Gewisses auszulösen. Klar, da ist vieles Handwerk und viel ist, ja, sich reinschmeißen und Emotionen bringen. Und es ist eben nichts, was man so einfach, was jeder so kann. Wir sind schon wirklich Spezialisten. Ich mache ja auch viel Synchronregie inzwischen und schreibe eben auch Synchronbücher. Und bin da sehr, sehr drin. Also die Hörspiel, meine Hörspielarbeit, wenn ich es übers Jahr sehe, das sind 3%, 4% von dem, was ich im ganzen Jahr eigentlich hauptsächlich mache.
Klar. Und
das meiste ist eben wirklich Synchronregie, Synchronschreiben, Synchronsprechen, zum Teil auch nochmal drehen. Wobei das in den letzten Jahren etwas weniger geworden ist. Da war so die große Zeit, da waren die 80er, 90er Jahre für mich vor der Kamera. Und jetzt ist es eben hinterm Mikrofon oder dann in der Regie. Ja.
Hat das einen Grund? Ich meine, als ich deinen Namen gehört habe damals, also letztes Jahr im November, hatte ich direkt das Boot vor Augen, weil das kannte ich als Kind. Das habe ich mit 8, 9 gesehen und da erinnerte ich mich, weil ich das so toll fand, du mit deiner Brieffreundin da in Frankreich. Das fand ich irgendwie süß und das war als Kind, hat mich das irgendwie total angesprochen. Aber danach hatte ich dich irgendwie leider nicht mehr ganz auf dem Schirm. Hast du irgendwann keinen Bock mehr gehabt, vor der Kamera zu stehen?
Nein, gar nicht. Also das Boot war mein zweiter Film tatsächlich. Da war ich totaler Anfänger. Und danach habe ich sehr viel, also gerade in den 80er und 90er Jahren, habe ich viel Serie gedreht. Büro, Lorenz und Söhne, alles Mögliche. Abenteuer, Airport, der ist gerade wieder gelaufen und so. Dann war ich in den 90ern Assistent vom Frankfurter Tatort, also von Kommissar Brinkmann war ich der Tatortassistent in 10 Tatorten. Also da habe ich sehr viel gedreht zu der Zeit und auch viele Einzelrollen, mal den Verdächtigen oder den Täter im Fall für 2 oder in der Soko oder was es halt so alles gab. Und von meiner Karriere her war es eben so, klar, ich habe jung angefangen, ich war 19, als ich das Boot gedreht habe, ich war wirklich eben blutiger Anfänger.
Kannst du fragen, wie alt du jetzt bist?
Ich werde nächstes Jahr 60.
Jetzt ernsthaft?
Ja, natürlich, ernsthaft. Rechne mal. Boot war 1980, 80, 81.
Stimmt, ja, ich habe es erst 83 oder 84
ja,
oder
82. Jahrgang, ich bin 61er Jahrgang und ja. Gut, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Ich sehe vielleicht ein bisschen jünger aus.
Ja. Null, also never und auch von der Stimme her so never in a million years. Also nicht mal in meinen Träumen hätte ich dich auf 60 geschätzt. Ich hätte gedacht so 54, 55, 53, irgendwie sowas.
Aber das war schon immer so und das hängt eben mit, also ich habe immer schon sehr jung ausgesehen und ich habe mit 27 im Fernsehen noch die 18-Jährigen glaubhaft anscheinend gespielt, weil ich wurde immer wieder so besetzt. Und das war einerseits Segen, weil ich habe viel gedreht, aber andererseits auch Fluch, weil in der Zeit haben andere Jungs die jungen Männer gespielt, während ich eben noch die Söhne spielte. Die Jungs, die Söhne und die anderen fingen schon an, die jungen Männer zu spielen. Und da hing ich irgendwie so drin fest, bis dann so ein Rollenfachwechsel kam. Dann habe ich jahrelang Kommissarsassistenten vor allem gegeben, auch bei Stubbe mit Wolfgang Stumpf habe ich auch 10 Folgen gemacht und. Insofern war das, ja wie gesagt, Segen und Fluch, weil ich eben lange jung aussah. Und dann hat sich die ganze Branche sowieso irgendwann komplett verändert. Also als ich anfing, war es eben so, es gab 2 Fernsehsender. Es gab ARD und ZDF und noch die dritten, da gab es ja nur ja, ein bisschen, ich weiß nicht was, Dokumentarfilme, Heimatfilme, irgendwas. Aber wenn du damals eben in einem Fall für 2 oder in irgendeinem Krimi eine große Episodenrolle gespielt hast, haben dich alle gesehen. Da gab es Einschaltquoten von 40-60%. Und mit dem Aufkommen der Privaten und mit dieser Breite der Sender hat sich das alles eben sehr verändert. Also man war damals eben in der Branche kannte mich jeder und hat mich entsprechend besetzt. Und heute ist das alles so viel breiter. Ich weiß nicht, wie viele Caster es inzwischen gibt und. Und ich habe mich irgendwann eben auch, weil ich auf vielen Hochzeiten getanzt habe, ich habe auch Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen. Ich habe zum Beispiel bei Hinter Gittern in den ersten 40 Folgen habe ich 8 Folgen geschrieben. Also ich war immer sehr breit aufgestellt. Ich habe auch mal einen Film selber produziert und inszeniert. Und ja. Und insofern war ich eben, wie gesagt, immer breit aufgestellt, auf vielen Hochzeiten getanzt, mich dann eben, als es mit dem Synchron so viel Spaß gemacht hat und sehr erfolgreich war, mich halt darauf auch ein bisschen geschmissen. Und ich habe auch Theater gespielt, also okay. Und, ja, insofern, ich habe halt irgendwann nicht mehr so an dieser Fernsehkarriere gearbeitet, dass ich irgendwie mich überall ständig vorgestellt habe oder ständig beworben habe und. Und man gerät dann auch schnell in Vergessenheit, weil gut, es gibt inzwischen ja so viele Kollegen und tolle Kollegen und die ganze Branche ist sehr breit geworden im Angebot von der Schauspielerseite her. Und die alten Regisseure, mit denen ich so die ersten 10, 15 Jahre gearbeitet habe, die sind eigentlich alle nicht mehr im Beruf. Ja, die sind alle in Rente oder ja, leider schon verstorben.
Machst du denn noch andere Hörspiele außer John? Oder?
Gelegentlich, ja. Also ich bin ab und zu auch mal hier bei Heike Dine Körting für die 3 Fragezeichen oder sonstige Sachen, die da gemacht werden oder ja, was halt so in Hamburg vor allem läuft. Ja.
Aber meistens dann John Sinclair.
Sinclair, ja, oder auch mal diese Mädchenserie, die 3 Ausrufezeichen.
Stimmt.
Ja, was halt hier in Hamburg vor allem produziert wird. Also.
Da hast du, ich meine jetzt, aber da hast du also jetzt eine richtig feste Rolle, wo du wirklich jedes Mal auftauchst, wie in Sinclair, hast du woanders auch oder hast du die vor allem bei Sinclair?
Nicht im Hörspiel. Ich habe ich war ja sehr lange für die für Naruto. Naruto ist ja sicherlich auch ein Begriff.
Ja.
Ist eine sehr bekannte Anime-Serie. Da war ich auch eine durchgehende Rolle. Da habe ich Kakashi Hatake, den Lehrer von Naruto, gesprochen. Oh. Und da gibt es auch eine ziemlich breite Fanbase. Also ich freue mich immer natürlich, wenn Fans eine Rückmeldung geben oder ja, einen ansprechen. Das mag ich gern.
Ja, ich finde auch, du bist so im Privaten. Ich meine, ich gucke immer, was du auf Facebook machst. Und ich habe Anfang der Corona-Zeit habe ich deine Videos total abgefeiert. Irgendwelche vollkommenen Spack-Videos, wo du irgendwas erzählt hast. Und das ist irgendwie so, ja, ich will euch eigentlich nur aufmuntern. Fand ich super. War das irgendwie, also ich meine, wir hatten, glaube ich, alle dieses Gefühl, gerade am Anfang, wir wollen irgendwas tun, damit die Menschen da draußen, damit man selber sich irgendwie aufmuntern kann. War das bei dir dann halt auch so, dass du das nach außen tragen wolltest? Weil ich fand das so sweet, ich fand das super.
Ja, es ist so, mir ging es gerade am Anfang dieser Corona-Zeit, ich hatte kaum Einschränkungen beruflicher Art. Also ich hatte da mehrere Serien, wo ich Regie führte. Und im Synchron haben wir ja sowieso immer nur einen Sprecher da. Es wird ja jeder geixt auch. Ne? Also jeder wird einzeln aufgenommen. Insofern gab es da relativ wenig Einschränkungen. Aber ich habe es halt um mich herum total gemerkt. Und gerade von den Kollegen, die Theater gespielt haben oder dann eben nicht mehr gespielt haben und so. Und in meiner ganzen Grundanlage bin ich eher so schon so ein positiver und ja, fröhlicher Mensch. Und ich habe diesen tollen Hund Ole, mit dem ich jeden Tag spazieren gehe und der öfter auch mal im Studio ist. Und dann habe ich so ein paar Ole-Videos reingestellt, wo Ole eben rennt und weil es einfach Lebensfreude ist und ja, Aufmunterung. Ich habe schon auch gemerkt, die Leute brauchen Aufmunterung. Ich habe auch mal mich über Verschwörungstheoretiker lustig gemacht. Über Facebook, also ich bediene nur Facebook. Ich habe meine Kinder sagen immer, oh Papa, du hast doch Instagram auf dem Handy, warum machst du da nichts? Ich sage, nee, es reicht mir schon mit Facebook. Wenn ich was zu sagen habe, wenn mir was auffällt, wenn was wichtig ist oder wenn einfach mal ich Lust auf Quatsch habe, kommt da was. Also so 2-4 Mal die Woche poste ich da schon mal meistens was. Nee, das ist wirklich für Musiker, für Schauspieler, also die viel Bühne machen und sowas, das ist echt eine Scheißzeit. Ja.
Total. Ich bin echt so, bitte her mit dem Impfstoff. Ich will ihn haben.
Ja, unbedingt.
Ich danke dir. Das war super schön. Und ich hoffe, irgendwann gibt es eine Sinclair Convention und wir sehen uns dann auch mal in richtig.
Sehr, sehr gern. Ja.
Ich hoffe, dass du noch ganz viel Soko sprechen kannst und also auch echt ein Plea an Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach, ey, lass den Typen mal richtig zeigen, was der drauf hat. Das ist ja unglaublich.
Dennis, hör zu!
Weißt du, weil normalerweise kenne ich irgendwie Soko mit John hinter dir und und dann kam sowas und das war einfach mal was ganz anderes und es war genial.
Schön. Das freut mich sehr.
Vielen, vielen lieben Dank und ich like weiter auf Facebook-Zeug.
Alles klar.
Mach's gut.
Jo, dann tschüss. Ciao. Danke, tschüss.
Danke, lieber Martin. Hat mega Spaß gemacht. Tja, und das war's auch schon wieder für mich. Wir hören uns wieder am 12. Februar zu einer Sonderfolge und mehr darf ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde und vor allem bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.